Er kam aus der Tiefe des Raumes, wurde zum ersten Popstar des deutschen Fußballs. Und obwohl er im eigentlichen Sinne gar keine überragende Karriere hatte, schaffte er es trotzdem, einen gigantischen Mythos um sich herum zu kreieren. Günter Netzer, der große Blonde mit dem schwarzen Riesenschuh. Der Mann, der sich selbst einwechseln konnte. Der vermeintliche Nonkonformist und Revoluzer. Ein Mann, der polarisierte wie kaum einer vor oder nach ihm. Und der den Fußball ins Feuilleton brachte und damit für eine ganz andere Gesellschaftsschicht populär machte. Netzer, in dem Intellektuelle den Intellektuellen sahen, obwohl er das genauso wie ein Revoluzer weder war noch jemals sein wollte. Der aber genau das ist, worum es in diesem Podcast geht. Um eine von 100 Fußballlegenden.
Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Rebell am Ball, König von Bökelberg, der erste Popstar des deutschen Fußballs. Das sind nur ein paar Beinamen, die Günter Netzer verliehen bekommen hat. Wer ihn hat spielen sehen, der schwärmt. Mitspieler Berti Vogts zum Beispiel, der preist ihn als einen der 10 besten Fußballer der Geschichte. Und das, obwohl die wirkliche Hochzeit von Günter Netzer, die Zeit, in der er wirklich brillierte, gerade mal 3-4 Jahre dauerte. Und auch seine Titelsammlung liest sich im Vergleich zu anderen Legenden gut, aber auch vergleichsweise bescheiden. Klar, er ist Europameister 1972 geworden und Weltmeister 1974, hatte an diesem Triumph jedoch selbst kaum Anteil, durfte gerade mal bei der WM 74 22 Minuten in der Zwischenrunde spielen. Und er bestritt auch insgesamt nur 37 Länderspiele und schoss 6 Tore. Das sind gute Statistiken, aber eigentlich keine legendären Werte. Aber Netzer ist eben mehr als Titel und Tore. Der Journalist Günter Klein beschrieb ihn mal als Gesamtkunstwerk und trifft damit den Nagel voll auf den Kopf. Und das ist es, was Menschen an Netzer auch fasziniert. Zum Beispiel auch Showmaster Frank Elstner.
Für mich ein Idol. Er war für mich der Fußballspieler schlechthin. Mit der frechsten Schnauze, dem frechsten Outfit. Der war immer so, wie wir alle sein wollten und uns nicht getraut haben.
Netzer stach aus der Masse raus. Er leistete sich in den Augen der Öffentlichkeit diverse Extravaganzen. Mehr als alle anderen Fußballer zur damaligen Zeit. Wobei eigentlich nichts von dem, was ihm als Extravaganz ausgelegt wurde, von ihm wirklich so beabsichtigt war, sagt er jedenfalls selbst im SWR Unitalk.
Ich persönlich wollte nie für mich etwas Besonderes herausholen. Ich war ein Verrückter in dieser Zeit, der alles anders gemacht hat. Nicht, weil ich eine Show liefern wollte. Ich hatte einfach Freude an der Sache.
So zum Beispiel auch die Sache mit seiner Frisur, der wallenden, Jung-Siegfried-mäßigen Frise, der er bis heute treu geblieben ist. Die entsprang nämlich ganz pragmatischen Überlegungen.
Ich habe eine Freundin gehabt, die hat gesagt, du siehst so bescheuert aus mit kurzen Haaren. Dann habe ich mir die Haare wachsen lassen. Das passte in die damalige Zeit, war aber für Mönchengladbach sehr ungewöhnlich.
Und die extravaganten Klamotten, die schwarzen, hautengen Oberteile? Die hatte ihm auch seine damalige Freundin verordnet. Und sein Faible für schnelle Autos, für Ferraris und Jaguars, lag zum einen daran, dass ihn ihre Schnelligkeit und Schönheit fasziniert hatte, zum anderen daran, dass er sie als Gästemagnet neben seiner eigenen Disco Lovers Lane parken konnte. Die besaß er seit 1971, hatte sie aber nicht etwa eröffnet, weil er ein Lebemann und Playboy war, der einfach unbeschwert in seiner eigenen Disse die Sau rauslassen wollte und Frauen abschleppen wollte, wie ihm die Boulevardpresse andichtete. Nein, die schweren Nöte im Team, das waren ganz andere, behauptete Netzer jedenfalls.
Irgendwer hat mal gesagt, der Berti Vogts hat die Frauen gehabt, die dem Netzer angedichtet wurden. Berti Vogts, muss man sich mal vorstellen, nicht?
Für Netzer war die Disco in erster Linie ein Geschäft, eine Geldanlage und Investition in seine Zukunft. Denn so üppig verdiente man damals als Fußballprofi nämlich auch noch nicht. Trotzdem, nach außen wirkte das alles natürlich schon sehr extravagant. Aber die Öffentlichkeit ließ Netzer gewähren. Er konnte sich das nämlich alles leisten, weil er Leistung brachte. Sich diese Freiheiten quasi mit fußballerischen Glanztaten erkaufte, oder in Netzers Worten.
Die haben gesagt, so einen Irren haben wir noch nie gesehen. Aber wenigstens spielt er gut Fußball, ne?
In der Tat. Als Kind hatte er auf der Straße, als Jüngster und Kleinster in der Nachbarschaft, zwar zunächst nur mitkicken dürfen, weil er den einzig verfügbaren Lederball besaß, und musste dann auch erstmal ins Tor, aber dann zeigte er den anderen, wo der Hammer hing. Ging mit 9 Jahren zum ersten FC Mönchengladbach und unterschrieb 1963 mit erst 19 den ersten Profivertrag bei Borussia Mönchengladbach. 1965 stieg Netzer dann mit dem Klub aus der Regionalliga auf in die Bundesliga und dominierte dann neben den Bayern in den folgenden Jahren diesen Wettbewerb. Mit großen Namen wie Berti Vogts, Jupp Heynckes, Wolfgang Kläff und eben Günter Netzer als Regisseur. Er war die 10 in der Fohlenelf, der Spielmacher, Stratege und Ballverteiler, der mit präzisen Pässen glänzte und das Diagonalspiel mit dem rechten Innenspann wie kaum ein Zweiter beherrschte und damit den Weg zu 2 Meistertiteln und einem DFB-Pokalsieg ebnete. Netzer gab Gladbachs Spiel die entscheidenden Impulse und traf auch selbst in fast 300 Spielen für Gladbach mehr als 100 Mal. Und er war der Mann für die ruhenden Bälle, denn selbst laufen, das war eher nicht so sein Ding. Den Job überließ er gerne anderen, bestätigt er auch hier im SWR Unitalk.
Ich habe mir, schlauerweise, habe ich mir einen Kollegen an die Seite gestellt.
Herrn Wimmer.
Herbert Wimmer. Mich eines Tages mit dem unterhalten und habe gesagt, du kannst unglaublich laufen. Ich mag nicht laufen. Wir machen jetzt Folgendes. Du läufst für mich und ich denke für dich. Der war sofort einverstanden.
Im Verein lief Hacki Wimmer für ihn, in der Nationalmannschaft sogar der große Franz Beckenbauer. Und das ermöglichte Netzers vielleicht bestes seiner nur 37 Länderspiele. EM-Viertelfinale 1972 beim 3:1 in Wembley gegen England. Der Kaiser rannte vor ins Mittelfeld und Netzer ließ sich fallen, steuerte das deutsche Spiel aus der Tiefe des Raumes und die für ältere Zeitgenossen vermeintlich spielstärkste deutsche Mannschaft aller Zeiten zum Gewinn der Europameisterschaft.
Sigi Held alleine gegen 3 Engländer. Und das war ein Foul! Und es gibt Elfmeter! Jawohl, endlich! Wer hat jetzt die Nerven? Günter Netzer, glaube ich, wird es übernehmen. Und mit gewohnter Akribie legt er sich den Ball zurecht auf der Linie. Gordon Banks. Und Tor! 2:2.
Dieser Titel steigerte die Popularität Netzers natürlich nochmal enorm und half dabei, ihn zu diesem Gesamtkunstwerk zu machen, als das er mittlerweile bekannt ist. Er war zu einer Zeit auf den Platz getreten, in der die Jugend aufbegehrte, die 68er hervortraten. Sein Look ähnelte dem von Rockstars, Beatles, Stones, The Who, später dann den Glamrockern, unangepasst und jederzeit bereit, Grenzen zu überschreiten. Netzer polarisierte damit. Die Alten sahen ihn kritisch oder lehnten ihn sogar ab. Die Jungen dagegen vergötterten ihn. 2 Stimmen aus einer WDR-Doku.
Für meine Begriffe ein großer Fußballspieler, ne? Für mich der Größte.
Oh, als Fußballer sehr viel. Aber, weiß nicht, so wie er jetzt aussieht, bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Die Haare und...
Aber eben gerade diese Haare, zusammen mit seinem Auftreten auf und neben dem Platz und natürlich der Ästhetik seines besonderen Spiels. Dieser Dreiklang ließ die FAZ damals ihren Literaturkritiker Karl-Heinz Bohrer sogar im Feuilleton würdigen. Und damit machten sie ihn einer ganz anderen Schicht zugänglich als dem gemeinen Fußballfan. Lange Haare, schwungvoller Angriffsfußball, extravaganter Lebensstil gegen den Mainstream. Damit bot Netzer sich als Projektionsfläche an, in die das linke künstlerische, gegen das Establishment eingestellte Milieu ganz viel hineininterpretieren konnte und auch interpretierte.
Ich war damals kein Linker, bin heute kein Linker. Ich war damals kein Intellektueller, bin heute kein Intellektueller. Also aber wir haben ein gewisses Faible für mich gehabt, weil ich eben schon so aussah. Ich habe diese langen Haare gehabt, wir haben auch lange Haare gehabt. Die haben mich als Revoluzzer gesehen, der gegen die Obrigkeit opponiert. Ja, das war ihnen sehr, sehr verständlich, dass man die angreifen muss. Und die haben gesagt, das ist einer von uns.
Und in deren Augen opponierte er ganz offen vor den Augen der Fernsehnation am 23. Juni 1973 im Düsseldorfer Rheinstadion beim Pokalfinale zwischen Gladbach und dem 1. FC Köln. Netzers Selbsteinwechslung, die als rebellischer Akt gegen Trainer Hennes Weisweiler, als Auflehnung gegen dessen Autorität gesehen wird.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Die wichtigste Information sofort. Mönchengladbach spielt ohne Günter Netzer.
Weisweiler hatte ihn zunächst angeblich auf die Bank gesetzt, weil Netzer kurz zuvor seinen Wechsel zu Real Madrid angekündigt hatte. Da die Partie aber gegen Gladbach zu laufen schien, wollte Weisweiler Netzer dann in der zweiten Hälfte einwechseln. Was der aber dankend ablehnte, ehe er sich dann in der Verlängerung vor 70.000 Zuschauern einfach selbst einwechselte und kurz darauf dann auch den Siegtreffer für Gladbach erzielte.
Günter Netzer kommt doch noch zu seiner Abschiedsvorstellung.
Der Mönchengladbacher hat sich entschlossen, also am letzten Spiel seiner Mannschaft, für die er so viele Jahre gekämpft hat, teilzunehmen.
Aber von wegen in your face, Hennes. Mit einer offenen Rebellion gegen den Trainer hatte das alles nichts zu tun, erklärte Netzer später im SWR. Dass er die Einwechslung zur Pause erst ablehnte und dann erst später selbst vornahm, hatte ganz andere Gründe.
Es war 40 Grad und es war Luftfeuchtigkeit. Ich wäre, glaube ich, nach 10 Minuten gestorben unter diesen Bedingungen. Ich wäre nicht fähig gewesen, etwas Positives dazu beizutragen, zu diesem Gewinn des Pokals. Und dann kommt nach Ende der aktuellen Spielzeit, 1:1 ist das Spiel, kommt ein junger Mann auf mich zu, 18 war der, Christian Kulig, ein großartiger Fußballspieler. Der fällt vor meinen Füßen zu Boden und ich sage, was ist, Christian, kannst du nicht mehr? Dann sagt er, ich kann nicht mal mehr aufstehen. In dem Moment habe ich mir rein instinktiv, habe ich mir die Trainingsjacke ausgezogen, die Trainingshose ausgezogen, bin an der Bank vorbeigelaufen, wo Weißweiler saß, und habe gesagt, ich spiele dann jetzt. Ja, was wollte der arme Mann sagen, wenn er gesagt hätte, nicht, die hätten ihn umgebracht. Ja, garantiert.
Und dann stand er frisch auf dem Feld und traf nach perfektem Doppelpass mit Rainer Bonhoff zum Siegtreffer und damit zum Pokalsieg für Gladbach.
In der Sekunde spielte er den Doppelpass seines Lebens. Ich wuchte mich hinterher, treffe den Ball mit dem linken Fuß. Alles hat nicht gestimmt. Der war nicht schulmäßig. Wenn er ihn schulmäßig treffe, wird es ein harmloser Roller. Der Ball springt mir oben dahin und landet oben in dem Winkel. Das ist etwas, was ziemlich einmalig ist.
Einmalig in der ganzen Konstellation. Selbstanwechslung, Tor und dazu das ohnehin immer etwas angespannte Verhältnis zu Weißweiler, von dem die Öffentlichkeit ja auch wusste. Daraus haben die beiden ja auch nie einen Hehl gemacht. Weißweiler zum Beispiel erklärte abseits gerne so. Abseits ist, wenn das lange Arschloch, also Netzer, den Ball wieder mal zu spät abspielt. Und wie Netzer mit Weißweiler sprach, davon berichtet Berti Vogts im Audi Star Talk.
Weißweiler schreibt denn die Taktik auf. Das musste ich mal vorstellen. Weißweiler, Netzer sagt denn, jetzt weiß ich endlich, dass Sie keine Ahnung vom Fußball haben.
Also die große Liebe war es nicht zwischen Weißweiler und Netzer. Sie rieben sich aneinander, aber hatten gemeinsam eben auch großen Erfolg. Und Netzer war der verlängerte Arm des Trainers auf dem Feld. In Spanien, als Netzer dann für Real spielte und Weißweiler Barca trainierte, haben sie dann das Kriegsbeil begraben. Von daher, mit Sicherheit war Netzers Selbsteinwechslung schon ein Akt der Rebellion gegen Weißweiler, aber es sollte auch nicht so überhöht werden, wie das damals von Künstlern und Linken getan wurde. Also keine Revolution auf dem Rasen. Das habe Netzer trotzdem schmunzelnd zur Kenntnis genommen.
Und ich habe mich immer amüsiert über diese Geschichten. Die haben nicht wehgetan und ich wusste ja, dass das völlig absurd ist, mich in eine diese Nähe zu stellen.
Netzer selbst hat sich immer eher, Zitat, als irgendwie ein Spießer gesehen. Das hat er 2004 in einem Interview mit der Zeit gesagt. Trotzdem, den Hype um sich damals in den 70ern, zwar eher distanziert, aber doch wohlwollend belustigt zur Kenntnis genommen. Zum einen, weil er, wie auch später als TV-Experte, damals schon die Fähigkeit zur Selbstironie hatte und weil es einfach gut fürs Geschäft war, Promis in seine Disco lockte und sicher auch Werbedeals nicht schadete. Puma fertigte ihm zum Beispiel extra maßgeschneiderte Fußballschuhe aus Känguruleder an. In Größe 46 2/3. Den Netzer Azur. Und den gab's, ebenfalls revolutionär für Deutschland anno 72, damals schon in bunten Farben. Und dann wurde er der erste Deutsche bei Real Madrid, bekam nach Anlaufschwierigkeiten Paul Breitner zur Seite gestellt, der dann für ihn die Laufarbeit erledigte. 4 Titel, 2 Meisterschaften, 2 Pokale gewann Netzer in seiner Zeit mit den Königlichen dann. Ehe er seine Karriere 1977 bei Grasshoppers Zürich ausklingen ließ, mit gerade mal 32 Jahren. Sehr früh eigentlich, aber nicht zu früh. Den richtigen Punkt zum Aufhören hat Netzer auch in seinen Karrieren danach eigentlich immer gefunden, sagte er im Audi Star Talk. Egal ob als Spieler, als Manager des HSV später, in seiner Werbefirma oder als TV-Experte der ARD oder als Geschäftsführer beim TV-Rechtevermarkter Infront.
Ich habe zu viele Menschen in meinem Leben gesehen, die man, ich sage immer, mit dem Lasso von der Bühne holen musste, die ihren Zenit schon überschritten hatten, das aber nicht gemerkt haben oder nicht merken wollten. Und das war dann immer eine peinliche Veranstaltung, wenn die immer noch weiter Fußball gespielt haben und weiter gemanagt haben und auch weiter im Fernsehen tätig waren.
Und so wollte er nie enden, sondern immer erfolgreich und geachtet und respektiert. Tja, und das hat er geschafft. Als Manager hatte er den HSV damals letztmals richtig groß gemacht. Als Manager und Geschäftsführer eines riesigen Sportrechtehändlers Milliardenumsätze generiert und Gewinne eingefahren. Und in seinen 13 Jahren als TV-Experte an der Seite von Gerhard Delling für die ARD sogar den Grimme-Preis gewonnen. Vor allem deshalb, weil sich Netzer stets treu geblieben war und er die Grundmaxime seines Lebens umsetzt.
Ich habe immer gewusst, was ich kann, aber ich habe vor allen Dingen gewusst, was ich nicht kann.
So wurde Günter Netzer zum Gesamtkunstwerk und zu einer unserer 100 Fußballlegenden. Diese Folge der 100 Fußballlegenden war ein Wunsch von Emilio. Grüße gehen raus und danke euch allen fürs Zuhören.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.